Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So, Frank, da bist du ja.
Ja, Jens.
Wie habe ich gelesen, du bist der
prominente
Podcaster.
Ja.
Schreib die Autobild Classic. Ja, die haben deinen Namen nicht genannt, aber du warst gemeint. Prominente Podcaster, der seine Fahrzeuge bei KN Classic stehen hat. Ist gut dabei weggekommen bei dem Test, ne?
Ja, tatsächlich. Gut, Sebastian gibt sich da auch alle Mühe. Hilft der mir immer mit meinen Autos, weil...
Ach, der ist übrigens der Gerd Waldmann hat mir geschrieben, hat sich sehr gefreut, dass wir ihn kostenlos genannt haben im Podcast. Das ist auch nett, ne? Das fand ich auch gut. Sag mal, genau.
Nee, bei dem Test, nochmal, ist gut weggekommen. Sebastian hilft mir halt permanent mit meinen Autos, weil die ganzen Geschichten, wenn ich mir ein Twingo kaufe, dann ist das Kaufen. Aber das Fertigmachen und wer macht dies und wer macht das. Und das Praktische ist halt, das ist halt nicht so weit weg, ist ja in der Nähe von Hamburg, ist in Trittau. Links daneben ist ein Aufbereiter, rechts daneben ist eine Werkstatt und alle, sag ich mal, haben Lust, natürlich auch was dran zu machen und ich komme eh nicht dazu. Und dann führt es natürlich dazu, dass das ein oder andere Auto dann bei ihm etwas länger steht, um nochmal so ein bisschen eine Kur zu kriegen.
Ja. Was hat er 5 Sterne bekommen in dem Test?
Ja gut, das sind ja unterschiedliche Kategorien. Ne?
Ja, ich würde auch gerne mal getestet werden, aber es gibt ja nur 5 Sterne, deshalb testen die mich nicht.
Ja, nee,
ich bräuchte mindestens 6 oder 7 Sterne.
Ja, da fällt mir ein falsches Zitat ein zu dir.
Ja? Was denn?
Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
Ja.
Passt ein bisschen, ne?
Ach Mann.
Ja, falsch zitiert und trotzdem angekommen. Ja, ich habe übrigens gesehen, damit hatte ich mich gar nicht beschäftigt, aber tatsächlich gibt es natürlich Hörer von uns, die auch beispielsweise JP folgen. Und JP baut ja auch ein Twingo auf gerade.
Echt?
Ja, tatsächlich.
Alle Welt baut Twingos auf. Ach, übrigens, mir hat der Piotr geschrieben, das ist der Verkäufer aus Polen, dem House of Classics gehört.
Mhm. Der Benetton.
Der Benetton, der ist nach Deutschland verkauft worden.
Ja, wer wundert das?
Hast du den gekauft?
Nein.
Nee. Mich hat er gefragt, ob ich den gekauft habe. Ich so, nein. Aber er ist für 8.700 Euro plus diese Gebühren ist er nach Deutschland gegangen. Ist jetzt erstmal der teuerste Twingo, der auf dem Markt war, sozusagen.
Ja.
Erstmal, wohlgemerkt. Leute, beobachtet mich ganz genau. Ich sage erstmal.
Ja, ich habe mein Radio gestern eingebaut. War gestern kurz noch beim Auto. Der steht eben auch bei Sebastian. Und dann habe ich das Radio da reingeschmissen, um mal zu gucken, ob die Farben der Tasten auch tatsächlich dem Rest entspricht. Passt, also sehr schön. Funktioniert auch und der Verkäufer sagte mir, das Display würde nicht funktionieren. Das hätte mich jetzt nicht so doll gejuckt, weil mit einer Bluetooth-Kassette siehst du eh auf dem Display nichts. Aber es funktioniert. Also das Radio funktioniert
halt. Vielleicht geht das Licht nicht da drin.
Ja, das kann natürlich sein. Ja.
Oh, egal.
Ja, also das kriegt man aber auch in Stand gesetzt. Ja. Macht nichts, funktioniert, passt zum Rest. Ist halt ein Puzzle. Ne? Da habe ich ganz tolle Bordzieherleisten auch von ihm bekommen. Die sind auch super im Zustand, die sind fast wie neu.
Was für Zierleisten?
Und die Bordzieherleisten oder die, nee, anders, genannt Schachtleisten am Fenster.
Oh, okay.
Ja, ja. Bei uns heißen die, bei Mercedes heißen die tatsächlich im Teilsystem Bordzierstab.
Bordzierstab.
Genau. Ja. Und deshalb, ja, die noch und Radkappen. Ja, jetzt liegen die Originale da. Ich habe aber noch einen Satz gekauft, weil der, glaube ich, noch ein bisschen besser ist. Also ich habe jetzt insgesamt auch 8 Radkappen. Also
ist gut.
Wer weiß, wofür man die mal braucht.
Die brauchst
denn
du.
Die tauchen nicht auf, ne?
Nee.
Und die waren auch schlecht annonciert. Hat mir übrigens auch, ganz lieben Dank nochmal, hat mir übrigens auch ein lieber Hörer geschickt. Und da stand halt einfach nur, er hat wahrscheinlich bei sich im Umkreis gesucht oder wie auch immer er sie gefunden hat, weil da stand nur Renault-Radkappen. Und sorry, die wollte ich jetzt nicht alle durchgucken bei eBay-Kleinanzeigen. Weißt du, so. Ja, weil derjenige hat die auch noch im Keller liegen, weiß dann wahrscheinlich nicht mehr, von welchem Auto die sind. Und
ein Renault-Zeichen gefunden.
Ja, genau. Tschüss. Siehst du Renault da drauf und dann, ja. Aber schon cool. Also es macht halt total Spaß, dieses Zusammenpuzzeln. Und ein Besitzer eines Autos, was hier eben gerade angeliefert wurde, der sagte das auch, dass der größte Spaß bei den Fahrzeugen ist, wenn man so seine eigene Idee verwirklicht, das Ganze baut, aufbaut und zusammenbaut Und wenn es dann fertig ist, ist es fast ein bisschen schade. Und das war der Besitzer des wunderbaren Buggys, der hier gerade angeliefert wurde.
Genau, der Buggy, Baujahr 67er Chassis, schwedischer Buggy, von ein paar Jahren, also ich glaube, er hat ihn über 10 Jahre schon, ist über 10 Jahre in Deutschland. Ja. Und er hat ihn wirklich, naja, schon restauriert, mehr oder weniger, kann man so sagen. Und optimiert ist ein 914er 2-Liter Motor drin.
Ja, der klingt übrigens echt cool.
Also, der hatte auf dem Prüfstand übrigens am Rad 104 PS, an der Schwungscheibe 130 bei Wünsch mit Diagramm, mit Doppelvergasern. Klingt ordentlich.
Ja, der hat ihn ja angeworfen.
Ordentlich Sound.
Dieser heisere typische VW-Klang, aber mega, wirklich, ja.
Also, der ist ja kein Gehäuse drum, der hängt ja da hinten frei. Klingt natürlich dadurch auch anders.
Klingt schön bassig, ne? Also gut, ist auch einfach schön gemacht, wenn man so hinten drauf guckt auf den Hintern von dem Auto, sieht man ja nun mal den Motor. Das alleine ist ja schon immer ein Highlight, finde ich, bei einem Buggy.
Ja, und ist alles so eingetragen, die Papiere, der Schein ist 2 Seiten lang.
Ja, gut. Und sowas kannst du dann auch heute so nicht mehr bauen. Das wird nichts. Nee. Also entweder du hast sowas Altes und eingetragen, ansonsten wird es schwierig. Ja. Naja, und was auch, bei dem Auto sind so ein paar Auffälligkeiten. Also erstmal ist dieses Design mit dem Plastomatic gigantisch. Diese Farbwelt darauf ist halt mega. Die Qualität und auch diese Idee, dann die Zahlen, die da drauf sind, das sind 77, glaube ich, drauf, ne? Die in Kunststoff quasi dort aufs Fahrzeug zu kleben, sodass sie eben erhaben sind und dreidimensional sind. Sieht total cool aus. Und wenn man sich dann den Innenraum anguckt, da sind Sitze drin. Also Jens, Zitat Jens, ich steige da nicht ein, weil ich weiß gar nicht. Und ich glaube, ich würde auch...
Also ich weiß nicht, wie ich wieder rauskomme.
Ja, genau. Also das ist, mir geht es genauso. Und nicht,
ich slippe da rein und dann war es das.
Weil das ist wirklich was für jemanden, der sportlicher ist.
Ja.
Und das ist schon sehr, sehr cool. Abgesehen davon, dass die aus Vollleder sind und auch ein wirklich tolles, weiches Leder benutzt worden ist.
Das hat er alles beim Sattler machen lassen. Ja. Sehr oft und echt gut, top gesattelt. Ne?
Aber ich habe auch noch nie, also deshalb, ich hatte ihn ja gefragt, was für ein Sitz das ist, weil ich hätte jetzt gerne mal irgendwie eine Marke oder so gehört. Das ist ein Sitz, mehr Seitenhalt als bei dem Sitz geht nicht, weil er quasi...
Ist das nicht Cobra, der Hersteller?
Ich weiß es nicht. Unsere Hörer werden das wahrscheinlich wissen, wenn sie den Sitz sehen. Wenn ich den so sehe, denke, boah, kann ich mit meinem kurzen Bein da drin sitzen, weil der hat eine relativ lange Sitzfläche.
Ja. Es ist ja stark. Alles, auch hinten diese Rückbank, ist alles Vollleder, inklusive der kompletten Verkleidung von Überrollbügel und den Stützen.
Ja, geil gemacht.
Also allein, was das gekostet hat.
Ja. Und dann ist da tatsächlich auch so ein geknöpftes Verdeck drauf. Man sieht das, es ist alt.
Patiniert.
Es ist patiniert, ja, so neue Scheiben drin. Aber man sieht halt, dass das dicht ist. Also es ist halt nicht so, irgendwie, keine Ahnung, hat 20 Jahre in der Sonne gestanden, ist überall aufgerissen und wahrscheinlich, wenn es regnet, dann ist das Auto irgendwie nasser, als wenn man das gar nicht drauf hätte. Bei dem Ding sieht man halt, das ist dicht. Und das ist natürlich schon ganz cool, weil dann kann man
ihn auch mal...
Für Notfall. Ist ja eigentlich ein mega typisches Auto, was man nur offen fährt.
Bezeichnend an diesem... Ich habe mir den Wagen ja angeguckt letzte Woche. Und noch 2 VW-Busse von ihm, die auch verkauft werden sollen. Und das ist jemand, der seine Autos restauriert oder modifiziert, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja.
Also bei den Teilen auch immer ins obere Regal gegriffen und dann ist gut.
Ja. Also das ist schon so. Das ist schon so. Ich weiß gar nicht, was sind das für Felgen? Ich hätte jetzt immer gesagt, das sind mangels Chromfelgen, aber das sind es nicht. Ne? Die sind irgendwie so mehrteilig auch.
Sehen also, aus wie mehrteilig, keine Ahnung.
Ja, sind auf jeden Fall auch optisch, weil sie in Gold sind, mit Chrombett. Das passt halt einfach sehr zum Rest. Ja, also das ist so, wenn man vor dem Auto steht, wirkt das halt im Design extrem stimmig.
Ja, wie auf so einer Spielzeugschachtel früher.
Ja, genau.
Du willst das so greifen und so über den Teppich schieben. Das
auch. Ja, machen wir uns nicht vor. Ich meine, jeder von uns guckt ja mal bei Buggys und guckt dann eben auch so die Preise an. Und wir wissen ja, wo das losgeht mit Buggys. Und meistens, wenn man die in Natura sieht, dann sind die technisch schwierig, dann sind die von der Optik und von der Karosse her schon irgendwie defekt.
Ein großes Problem ist ja, dass das in der Regel ja gekürzte VW-Chassis sind. Mhm. Und da, wo das gekürzt ist,
Da guckt auch jeder TÜV-Prüfer genauer hin.
Genau, da erwartet einen meistens das Grauen bei den Kisten noch.
Ja, naja, gut. Und wie wir auch alle wissen, wird so eine Karosserie natürlich im Alter nicht unbedingt besser. Ne? Nee. So, gerade wenn sie irgendwie viele Temperaturschwankungen hatte oder so.
Nach dieser Urkarosserie und der Erstzulassung richtet sich ja dann auch die Erstzulassung vom Fahrzeug, weil die Fahrgestellnummer ja zu dem Chassis gehört. Und der Buggy ist jetzt hier September 1967. Und damit muss man nicht zur Abgasuntersuchung. Das ist, glaube ich, nicht unwesentlich bei dem Spektakel, was der Motor macht hier.
Ja. Ja, ja, also man kann sich halt vorstellen, dass so ein Ding halt auch wirklich Spaß macht beim Fahren. Also nicht nur gut aussieht, sondern eben auch so ein bisschen Leistung hat, weil Gewicht ist da auch nicht so wirklich vorhanden. Ne? Nee. Was wiegt so ein Ding? 750 Kilo?
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, ja. Mhm, genau. Ja, schon cool. Also das ist schon so ein Auto, wo ich auch sage, hätte ich gern. Ob er mir das jetzt wert ist, was er kostet, weiß ich nicht. Das ist schon viel Geld, ist aber aus meiner Sicht auch optisch, also ist mit der Beste, den ich je gesehen habe. So. Und am Ende geht es ja tatsächlich darum, diese Autos sind ja alle so individuell, dass man daneben stehen muss und sagen muss, das ist meiner, den finde ich cool. Darum geht's. Genau darum geht's. Die Idee dahinter, alles, was da drin steckt, weil, wie schon gesagt, man kann das auch alles irgendwie selber bauen, aber es wird heutzutage halt schwierig, das irgendwie alles hinzubekommen, inklusive TÜV. Genau.
Ja.
Genau. Und hier ist es echt gut gemacht, auch mit den ganzen gepulverten Teilen und so. Er hat es auch nochmal erklärt, so seine Idee dahinter, und man kann der mega folgen. Also auch, dass eben so ein Scheibenrahmen dann eben schwarz-matt gepulvert ist, das passt alles optisch hundertprozentig zum Rest. Und der Innenraum, Armaturenbrett, auch die Anzeigen da drin sind wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ne? Da hat er nicht irgendwie das genommen, was irgendwie noch irgendwo rumlag, sondern das ist schon von den Armaturen her wirklich echt sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Cooles Ding. Bin ich gespannt. Cooles Freut Ding. Sich bestimmt einer drüber, der eine Idee zu einem Auto hat.
Ja, genau. Und dann gab es ja noch zwei Neuzugänge diese Woche hier. Mhm. Auch heute, also gestern kam Citroën DS, ein 23 IE Pallas.
Eine Göttin.
Eine Göttin, kommt ursprünglich aus Bari, ist ja ganz unten in Apulien, am Stiefel in Italien. Mhm. Das heißt, das Auto hat im Leben wenig Regen gesehen. Also so. Mhm. Hat, weil er da unten aus Italien kommt, auch der Wagen ist dunkelrot und hat braunes Leder und hat richtig grün getönte Scheiben, so richtig dunkles grünes Glas, und hat eine Halbautomatik und eine Klimaanlage.
Ja, sieht ein bisschen außergewöhnlich aus, finde ich, weil die Farbe ist ja so ein dunkleres Rot irgendwie, ja. Ein dunklerer Rotton, ist eine Unifarbe.
Ja.
Und hat man bei dem Auto nicht so auf der Pfanne. Ja. Ist auch so, glaube ich, dass ich kann mir halt vorstellen, wenn so ein Auto restauriert ist, wurde bei den Dingern häufiger mal ein Color Change gemacht, weil dann diese Farben der teilweise ja 50er, 60er und 70er vielleicht dann irgendwann in den 80er und 90er nicht mehr so en vogue waren.
Ne? Na, er ist ja nicht restauriert, er ist mal lackiert worden und auch die Sitze sind schon mal gemacht, aber das Auto ist nicht restauriert, das war nicht auseinander oder so. Ist auch erst original 102.000 Kilometer gelaufen, hat einem Flottenkapitän gehört, einem Italiener, der natürlich viel auf dem Schiff war und mit dem Auto natürlich nicht so viel gefahren. Das sind 102.000 Kilometer, das klingt ja erstmal sehr wenig bei dem Alter. Das Auto ist Baujahr 73, also ist 50 Jahre alt. Aber tatsächlich ist es der Kilometerstand. Und das Besondere ist halt, dass es eine 23 IE Einspritzer ist, in dieser Zusammenstellung mit Halbautomatik, was schon selten ist, und Werksklimaanlage, was ganz selten ist.
Ja, und das ist halt, also ist ja eine ganz, ganz späte Variante quasi, und dann schon mit 123 PS, glaube ich, haben die.
Ja,
ne?
Genau.
Bei dem Auto ist ja wirklich nur ein Problem, dass das dann nie irgendwie nochmal einen größeren Motor drin gegeben hat. Weil
ich sage immer, der fehlt ein Sechszylinder.
Ja, das wäre.
Du hast in der DS sitzt du drin und hast ja, das Auto fährt wie ein schwebendes Sofa über die Straße. Und dann hast du aber so einen rumpligen Vierzylinder da vorne drin. Da fehlt der Antriebskomfort von einem Sechszylinder in dem Auto.
Ja, und das Auto hat, ich weiß gar nicht, wie lang er ist, aber er wirkt ja aufgrund dieser gestreckten Form, wirkt er unglaublich lang und ja, ich würde schon sagen elegant irgendwie in seiner Art und Weise. Und ich weiß noch, wie ich mich mal geärgert habe vor, das ist bestimmt 15 Jahre her, war ich am Heidenkampfsee, habe gearbeitet und war ein Kollege, es war abends und dann fuhr so eine Göttin also auf dem Heidenkampfsweg vorbei und dann habe ich da hingeguckt und gesagt, boah, ist das ein tolles Auto, und dann sagte er zu mir, du mit deinen alten Autos, ich weiß gar nicht, was du an so einem Ding gut findest. Und da habe ich so gedacht, pass auf, ganz kurz, Er arbeitet jetzt bei Porsche, das ist ein sehr erfolgreicher Verkäufer. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, kurze Lektion jetzt mal in Automobilismus, ja. Das Auto, man kann das natürlich doof finden, das ist gar keine Frage. Man muss nicht jedes Auto gut finden. Aber wenn man bedenkt, wann der rauskam, 1955, sagtest du vorhin, ja. Ne? 1955, dieses Auto, Leute, auf der Messe, das kann man zumindest
mit einer anderen Front,
aber andere, ja, aber gut, die Grundform ist ja wirklich dieselbe. Ja. Und dieses Auto kam eben, wie gesagt, Mitte der 50er Jahre. Und wenn ihr euch daran zurückerinnert, wie Mitte der 50er Jahre Autos ausgesehen haben, dann gab es keins, was auch nur annähernd so modern und so windschnittig war wie eine DS. Und nicht umsonst, das Auto hat auch wirklich einen Hype gehabt, war ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Modell und wurde bis in die Mitte 70er verkauft. Also wahnsinnig lange Bauzeit und dadurch natürlich auch unglaublich viele Varianten. Aber ich finde das Auto auch schon immer echt, es ist so stattlich und so besonders und so dermaßen auch typisch Citroën, mega. Auch mit diesen ganzen Kleinigkeiten, so die Besonderheiten, dass man damit auf drei Rädern fahren kann und so in der
Stellung. Ja, weil die hat eine hydropneumatische Federung.
Genau.
Und die hält das Auto in meiner Waage, egal ob da vier oder drei Räder dran sind.
Ja, gibt es da so tolle Videos dann. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das bei dem hier auch noch so ist, dass man irgendwie hinteren Kotflügel, wie war denn das?
Kannst du abschrauben, muss. Grundsätzlich.
Genau, ja. Ja, stark. Also viele Details. Und was mich eben total fasziniert hat, ich habe mich da reingesetzt. Er hat halt ein mega cooles Raumgefühl irgendwie. Es fühlt sich vorne ein bisschen sportlich an, weil man merkt halt, dass es ein langes Auto ist. Und diese Türgriffe innen, Jens, ich kenne kein Auto, was einen massiveren inneren Türgriff hat. Das ist ja so ein richtiges, komplette Metallschlaufe quasi mit einem massiven Drücker. Wahnsinnig. Also super cool, super schön. Und auch die Instrumente, ich weiß, da gibt es schönere Varianten, ne? Da sagen viele, dass die Späten nicht mehr so schön sind. Ich finde sie trotzdem irgendwie, classy. So, die haben was. Also, und dann noch da drin eine Klimaanlage. Ich meine, die Ausstattung ist ja schon phänomenal. Wenn man sich das anguckt, der hat ja diese Lenkradschaltung. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, ehrlich gesagt. Wenn du diesen...
Das ist ja,
habe ich gesehen.
Du startest mit dem Hebel auf das Auto.
Ach was.
Ja. Du hast in die Nullstellung auf Null. Und wenn du die Zündung in den Zündschuss und das passiert nichts. Du nimmst den Hebel
und ziehst ihn
leicht nach links,
ja.
Dann startet das Auto.
Ach,
und diese Halbautomatik ist hochkompliziert, also die muss doch wirklich in Ordnung sein, weil die mit der Zündung verbunden ist, komplett.
Mhm.
Weil jedes Mal, wenn du einen Schaltvorgang machst, wird kurz die Zündung unterbrochen.
Ach du Scheiße.
Genau.
Okay.
Funktioniert ja.
Ui. Okay, krass.
Könnte auch zu Fehlfunktionen neigen, denkt man jetzt mal. Also
ja.
Das ist eine durable Geschichte, aber man muss da schon ein Auge drauf haben. Ne?
Ja, klar.
Und du fährst so und klack, schaltest so durch. Erste, zweite, dritte, vier, das sind ja vier Gänge.
Mhm.
Und das ist eine Halbautomatik, ne? Also hast du ja kein Kupplungspedal.
Nee, es sieht auch im Fußraum sehr strange aus, irgendwie, weil der so ein rundes Bremspedal hat.
Nee, der hat so einen Pilz. Da musst du dich echt dran gewöhnen, weil wenn du da ganz normal drauf trittst, wie auf dem Bremspedal,
stehst du
sofort, du beißt du erstmal ins Lenkrad.
Pass auf, und wahrscheinlich hat er auch noch diese hydraulische Bremse, ne? Wahrscheinlich ist die Hydraulik mit der Bremse
zusammenhängen. Grundsätzlich.
Genau. Da habe ich mich übrigens, als ich in Spanien das erste Mal mit meinem BX gefahren bin, ne, ist mir genau das passiert. Ich denke, Alter, wie bremst der denn? Weil der hat irgendwie komplett mega Bremspower durch die Hydraulik.
Ja, bei deinem waren wahrscheinlich die Bremsen eh blockiert.
Nee. Das ist alles schön gängig. Das ist ein mega Auto, aber aus dem.
Ja, kostet 48,9.
Ja.
Für den gleichen Preis kann man ab heute wählen in meinem Menü. Und zwar gibt es für den gleichen Preis gäbe es ein Lancia Flaminia Pininfarina Coupé, Baujahr 61.
Auch das ein Auto, was an optischer Eleganz kaum zu überbieten
ist. Ja, ist der, also die Lancia Flaminia Pininfarina Coupé, dieses Auto ist der Beginn der Trapezform.
Mhm.
Weil der ist 59 oder 58 auf den Markt gekommen, das Coupé. Und da war ja Pontonform en vogue und nicht Trapezform. Und dann kam Pininfarina mit dem Entwurf und das war was komplett Neues.
Haben sich ein bisschen zur Flosse hinreißen lassen hinten, ne?
Findest du? Ja, der hat so Ausläufe.
Ja, die in die Dachlinie übergehen, ne?
Die gehen aus der Dachlinie raus in diese Mini-Flossen über. Es ist ein wunderschönes Auto. Auch die Instrumente innen drin. Oh.
Denn ich stand da ja vor und bin dann eben eingestiegen und denke, ach so, auf 3 Meter Entfernung sah es aus wie Ledersitze. Nee, und so das ist so ein richtig cooler, schöner Wollstoff irgendwie. Ja. Gut, die Instrumente sind natürlich der Hammer, ne? Relativ groß, aber eben auch so diese italienische Beschriftung.
Boah. Ja, und diese Instrumente, das ist dieser klerikale Stil, wie ich das immer nenne, den auch große Fiat, also eine Fiat 2003 Limousine, das ist dieser Stil mit diesen, einfach wahnsinnig schön.
Und was dann sofort auffällt, ich setze mich rein und denke, okay, das ist ja hier spannend gelöst mit dem Schalthebel. Der Schalthebel ist im Fahrerfußraum und ist dann so, hat dann macht dann eine Kurve quasi nach außen, sodass er gefühlt etwas weiter rechts ist, aber er ist definitiv nicht am Tunnel oder auf dem Tunnel, sondern er ist im Fahrerfußraum. Ja. Und ja, warum auch immer das so gelöst ist, aber ist es auf jeden Fall sehr besonders. Und naja, die Geschichte zu dem Auto ist, glaube ich, auch eine ganz coole, ne? Weil wenn du nachvollziehen kannst, wer das Auto hatte.
Ja, das Auto hat tatsächlich auch eine schöne Geschichte. Es gibt viele alte Unterlagen, Papiere, es gibt auch viele alte Aufkleber noch. Mhm. Am Innenspiegel ist noch der erste. Und zwar, das Auto hat dem Bürgermeister von Padua gehört, 1961. Und es, ab 1961 sind verteilt am Spiegel an der Scheibe auch so Kommunenaufkleber, wahrscheinlich wie so ein Parkausweis oder so. Der von 1964 ist am besten sichtbar im Spiegel, so einzeln. Und das ist schon, wenn du das so anguckst und du weißt, das Auto hat so eine bestimmte Ausstrahlung. Es hat so eine, das ist kein in dem Sinne restauriertes Auto. Da ist ein Schweller, soviel ich weiß, geschweißt, Unterboden, Karosserie sonst gar nicht. Und der Wagen war lange in der Touring-Garage im Service, ist seit 2004 in Deutschland. Mhm. Und die Touring-Garage hat damals auch mal einen Motor überholt, komplett. Und Touring-Garage
Sechszylinder.
Sechszylinder. Die Touring-Garage in Troisdorf, nee, das ist, was Lancia angeht, in Deutschland die Nummer 1. Der Herr Bazille ist, du kommst nicht dran vorbei. Ne?
So, ganz wie heißt einfach. Der Herr?
Bazille heißt
er. Ah, okay, cool. Okay.
Und das ist wirklich, ich weiß noch, wie der umgezogen ist. Das ist ein ehemaliges Feuerwehrgelände, wo der sitzt, in Troisdorf, mitten im Ort. Und da war ich mal mit Sergio noch in meiner Kölner Zeit, haben wir irgendwie Teile gekauft oder was.
Okay.
Und er ist auf jeden Fall im Lancia-Bereich die Nummer Uno in Deutschland. So Punkt. Okay. Und der hat den Wagen bis jetzt eigentlich betreut, mehr oder weniger. Der jetzige Besitzer hat ihn auch da gekauft. Der Wagen hat mal dem ehemaligen Autobild-Chefredakteur Ben Wieland gehört länger.
Mhm. Okay.
Und davor gab es einen Besitzer in Deutschland. Das ist auch dokumentiert, also auch die Wartungshistorie bei Bazille ist dokumentiert bei dem Auto. Also technisch ist der echt geil.
Ja,
der
cool.
Klingt auch, also ist kerngesund, das klingt auch richtig geil. Also wenn man den anmacht und wie auch bei einer alten Lancia Fulvia, da drehst du den Schlüssel und drückst das Schloss rein. Das ganze Schloss hat so ein Mittelteil, das ist ein Startknopf praktisch gleichzeitig.
Okay.
Das sind so die Besonderheiten.
Ja, das sind so die Besonderheiten bei so einem Auto. Ne?
Ja, der hat ja viel, Lancia hat ja viele schräge Dinge gemacht. Ist auch, du machst die Fronthaube auf, die geht entgegengesetzt hoch. Und dann hat die aber ganz...
Entgegengesetzt hoch meinst du wie bei einem BMW?
Wie genau. Und dann hat die aber 2 Stoßdämpfer vorne drin, also wirklich toll gemacht, hat aber trotzdem nochmal einen kleinen Kipphebel, um sie festzustellen, obwohl du es gar nicht bräuchtest.
Okay.
Okay, vielleicht, wenn du auf der Landstraße stehst, kommt Windstoß oder so, keine Ahnung. Aber.
Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man scheint da wohl öfter mal drunter gucken zu müssen, was? Man weiß es nicht.
Das ist ja hier alles gemutmaßt.
Naja, nicht bei dem Auto speziell. Ne? Natürlich nicht bei dem Auto hier.
Nee, weißt du, das ist immer, es gibt ja auch mal diese, die Alpha-Motoren gehen immer kaputt.
Nein.
Nee, pass auf, es gibt diese landläufige Meinung, die daher rührt, dass man sich irgendwie mit Leuten unterhalten hat, die irgendwelche Gammelautos hatten.
Das ist, die Italiener haben relativ lange schlecht geredet.
Bei den Alpha-Motoren zum Beispiel, bei dem Doppelnocker, da sind ja die Vergaser, sind Gummis aufgehängt. Ja, ich glaube, jedes zweite Jahr oder so, wenn das mit so einem Wechsel zu die halt, die kosten irgendwie 30 Mark damals, wurden natürlich nie gemacht. Dann reißen die irgendwann, dann ziehen die Dinger Nebenluft, dann ist die Verbrennungstemperatur zu hoch und schon hast du einen Zinderkopfschaden. So, und dann heißt es ja, der Motor hat nicht gehalten. Ja, nee, er ist halt schlecht gewartet. Der Motor hält auch 200.000 Kilometer, wenn du ihn wartest. Weißt du,
ja.
Und so ein Lancia, also der ist jetzt top gewartet. Du hast den Schlüssel gerade angeguckt, läuft der und ganz perfekt, ganz sauber, total, also ist halt alles gemacht, dann funktioniert es auch.
Ja. Ne? Ja, ja, gar keine Frage. Aber nochmal.
Du musst ja 1961, das sind ja so Autos.
Genau.
Überleg mal, was gab es, ist ja ein 2,5 Liter. Es gibt nochmal ein leichtes, in Anführungsstrichen, Facelift. Es gibt noch ein 2,8 Liter auch später. Ich glaube ab 63 oder 64.
Mhm, okay.
1961, welche in der Größe auch, das ist ja wie, kann man gar nicht beschreiben, das ist ja wie so ein E-Klasse-Coupé eigentlich heute wäre oder
ja,
so.
Ja, ja.
Was gab es denn an Sechszylinder-Coupés zu kaufen?
Ja.
Europaweit?
Ja, ja, ja.
Nix?
Ja, ja. Ja, gut, und dann aber auch noch mit so einer, wie soll man sagen, das ist ja, wenn ich jetzt, modern kommt dem nicht recht, die Karosserie ist, war die damals schon...
So eine
echte Designer-Karosserie, kann man eigentlich sagen.
Ja,
ne? So,
ja, ja.
Das ist, da ist jedes Detail ist erdacht.
Ja? Genau. Das ist die Farbe ist jetzt, der ist weiß und innen drin beige, ist auch original so gewesen. Ganz lustig.
Das ist ja gar nicht so unpraktisch in
Italien. Nee, ist ganz witzig. In dem von der Oldtimer Markt, in dem Preisheft, habe ich nachgeguckt nach den Preisen. Da ist genau das Auto abgebildet. Das ist damals bei Bazzille auf dem Hof fotografiert worden. Und das ist das Katalogauto deiner Zeitschrift gerade auch. Das ist nicht die schönste Farbkombination für das Auto. Der wirkt wesentlich besser in einem dunklen Grau mit braunem Leder oder in einem dunklen Blau oder hier bei HS Exklusiv steht.
Ja, er wirkt halt ein bisschen schlicht in der Farbe.
Ein bisschen schlicht in der Farbe, genau. Gut, wenn man weiß, dass er aus Italien kommt und der Italiener gesagt hat, hey, ein helles Auto ist vielleicht besser auch in der Sonne oder
ja,
so.
Ja, natürlich.
Gut, es kommt aus mehr oder weniger aus eher in Norditalien, Padua ja. Also, aber trotz alledem, wenn man sich das Auto so im Detail anguckt und merkt, dass es nur ein am Leben erhaltenes Auto ist und eben kein Vollrestauriert. Das war halt nicht auseinander. Der Innenraum ist der Originale. Das sind die originale Wollstoffe, der Dachhimmel ist original. Diese ganzen kleinen alten Aufkleber, auch an dem Innenspiegel.
Ja, ja.
Das macht mich, der kann ich
ja schnell drauf gucken. Ja, es ist halt cool, dass sie nicht irgendwann mal jemand abgepult hat.
Nee, sondern über den 61, den ersten, da ist mal einer kurz drüber geklebt worden an einer Ecke. Da guckt nur noch ein Stück raus. Nur so. Diese Kommunenaufkleber, was immer, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Steueraufkleber gewesen. Das muss ich nochmal rausfinden. Das Auto hat auch einen FIFA-Wagenpass und einfach einsatzbereit. Kommt gerade aus dem Service, Getriebe ist überholt, Reifen sind neu, kosten richtig Geld, diese schmalen, riesen Michelin-Reifen, die da drauf sind. Und ja, einfach losfahren mit ihm.
Das fand ich eben auch ganz schön.
Und jetzt kommt's, beide kosten 48,9.
Ja,
die
ja,
DS und der Lancia, das ist die Wahl.
Ja. Bei der DS ist mir übrigens aufgefallen, ich hatte eben das Handschuhfach kurz aufgemacht, da sind noch die Originalen und jetzt kommt's. Ihr stellt euch jetzt vor, wie können im Handschuhfach die originalen Kennzeichen liegen. Ja, weil man die italienischen so zusammenklappen konnte. Ne?
Also das hintere ist ja, sind immer zweiteilig gewesen.
Ja.
Du hast einmal den Nummernblock und dann hast du hier den orangenen Block,
genau.
DR, Bari.
Genau.
Und das ist an so einer Niete fest, den kannst du umdrehen sozusagen. Und vorne ist sehr klein das Kennzeichen gewesen. Die sind noch beide da.
Ja, ja, ist irgendwie komisch. Ich habe echt noch Erinnerungen an diese alten Kennzeichen, genauso wie ich oft Erinnerungen habe an die alten spanischen. Und die neueren sind ja alle irgendwie... Also du musst ja auf 30 Meter Entfernung kannst du ja heute nicht mehr sehen, aus welchem europäischen Land jemand kommt, es sei denn, der hat irgendwie ein gelbes Kennzeichen.
Genau, und früher in Italien war es auch ganz einfach. In der Zeit waren die schwarz und die ersten zwei Buchstaben hinten waren
orange. Und dann mit dem Orange, genau.
Das ist dann auch das Originale gewesen.
Ja,
das Originale,
ja, ich finde das halt einfach optisch immer noch ein totales Highlight, wenn du mal wieder so ein Auto siehst.
Ja.
Genauso wie in Frankreich, wenn du noch ein Auto siehst mit einem alten schwarzen Kennzeichen mit silberner Schrift. Auch das ist ja immer ganz
ja, oder mit erhaben. Dem R4, den ich mal verkauft habe, wo es vorne noch gemalt war. Was in Frankreich erlaubt war bis in die 70er Jahre, ne?
Ja, ja. Und du
hast Nummernschildmaler am Supermarkt.
Ja, das war eine ganz coole Nummer, ehrlich gesagt. Als du das damals erzählt hast, ich konnte das kaum glauben. Ich habe gedacht, jetzt erzählt er wirklich eine Geschichte. Aber nee, das gab es.
Gab's auch, ne?
Ja. Ja, von daher total interessante Autos tatsächlich, mit denen es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Und ich war heute wirklich, habe eben ein paar Minuten verbracht auf jeden Fall, damit ein bisschen, wie sagt man so schön, so eine Fährte aufzunehmen und die Autos mal so zu ertasten, weil offen gestanden, ich habe einen DS schon 1000 Mal gesehen, aber so richtig drin gesessen und mir angeguckt und auch so Details angesehen habe ich nie. Und das Lancia Coupé erst recht nicht. Den kannte ich zwar, weil ich Jens auch mal einen geschickt habe, in Spanien war auch mal einer zu verkaufen. Aber so ein Auto kann man ja wirklich nicht, also auch in Spanien nicht, so ein Auto kann man nicht blind kaufen. Und da kannst du auch nicht irgendjemanden hinschicken, guck dir den mal an oder so. Also entweder du hast irgendwie Sachverstand
Genau.
Und hast vielleicht auch schon mal zwei, drei gesehen, damit du auch weißt, was ist wirklich gut und was ist schlecht, ja, weil da musst du halt auch Details kennen, so, und das kannst du eigentlich vergessen. Und ich glaube, dass gerade in Spanien, wenn da so ein Lancia-Coupé irgendwo, keine Ahnung, in Galicien gefahren wurde, dass es da dann einen Spezialisten gibt, der so ein Ding dann vielleicht irgendwann mal vernünftig gewartet hat oder so, weiß ich nicht. Ja, vielleicht gibt's das immer noch den einen, aber der macht's dann irgendwann nicht mehr und dann gibt's schon keinen mehr.
Ja.
Ist ja auch in Deutschland so. Also ich glaube nicht, dass da an jeder Ecke an jemand an dem Auto hier schrauben kann. Das macht schon Sinn, den zu Spezialisten zu geben.
Nee. Ach, wir haben hier übrigens beim der DS, der stand ja vorher bei einem anderen Händler für 10.000 Euro mehr.
Ah, okay.
Und die hatten den aber auch komisch inseriert. A, mit der falschen PS-Zahl und B, nur als DS23. Aber das ist eine wichtige Information, dass es eine IE ist, eine Einspritzer. Macht richtig was aus, auch vom Preis her. Das stand bei denen gar nicht im Text. Plus Zahlen falsch. Mhm. Ist ja schon mal blöd irgendwie so, ne? Und da war angeblich der Auspuff kaputt und die haben da einen neuen Auspuff drunter montiert. Ja, der Händler. Und der hing aber hier runter. Also ich habe das gestern nicht gesehen, weil ich habe den von der anderen Seite fotografiert. Wagen steht vor der Wand. Ich so, warum hängt denn der Auspuff in der Mitte so runter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann war Hardy heute hier und sagt, oh, da hängt der Auspuff runter. Das gucke ich mir mal an. Und da fehlte eine komplette Verschraubung, einen relativ großen Topf in der Mitte unter dem Fahrer praktisch. Und im Endeffekt fehlte eine Schraubverbindung. Und dann haben wir den nach oben gefahren in die Sperrstelle und Hardy hat dann mit dem Rollbrett darunter gelegen mit verschiedenen Schrauben und hat das montiert und sagt dann Folgendes. Also wer hat denn hier diesen Auspuff montiert? Das ist ja eher Pitstop-Qualität.
Ups.
Weil er mit vorne so, also er ist wirklich nicht schön zusammengebaut, der Auspuff.
Okay.
Aber der Wagen geht eh nochmal, wenn der verkauft wird, geht er zum Check zu Andreas nochmal und der braucht ja auch eine deutsche, der hat ja italienische Papiere. Der braucht ja noch einen deutschen TÜV.
Ah, okay.
Und deshalb geht er dann, macht die Inspektion, Vollabnahme nochmal, dann ist gut.
Okay.
Funktioniert alles, ist alles original, einwandfrei, aber trotzdem.
Kann der neue Besitzer damit davon schweben?
Ja, yeah, macht man nochmal die Auspuff. Der Hardy meint, das sollte man sich dann nochmal angucken mit der Befestigung.
Okay.
Ja.
Naja, gut.
Naja. Ja. Dabei hat er sich sein Handy leider kaputt gemacht. Hatte so ein
oh no.
Das ist ihm aus der Hosentasche gerutscht und dann hat er sich mit dem Knie drauf so.
Ja.
War es kaputt. Das tut mir total leid, Hardy.
Ist uns auch allen schon mal passiert irgendwann, aber gut. Ja. Ja, Jens, das ist auf jeden Fall schon mal schön, aber du hast vorhin auch noch mal ein paar Sachen angekündigt, die diese Woche kommen jetzt, also kommende Woche.
Ja.
Kannst du da schon drüber sprechen?
Ich habe gar keinen Platz. Was kommt denn noch? Was meinst du? Es kommt noch ein Ferrari-Thema 832.
Ferrari-Thema 832?
Ja.
Ja, okay. So nennt es ihn.
Also. Lancia-Thema 832.
So nennt es ihn also.
Lancia-Thema 832 kommt, ich glaube, Montag. Und was kommt denn noch nächste Woche? Was habe ich denn erzählt?
Audi TT.
Ach so. Ja, ich muss mal gucken, ob ich nächste Woche schon Platz für den Wagen habe. Ich habe heute mit dem Besitzer mich einig. Ein Audi TT in der Urform, davon in der letzten Facelift-Variante, ist ein 11 2005. Also ist relativ später von der Urform. Ist ein 1,8 Liter, ist ein Quattro Coupé, 1,8 Liter 20 V-Turbo mit 224 PS.
Oh, die gehen schon gut.
Sechsgang Handschalter, auch wichtig. Hat die S-Line-Felgen drauf.
Was für ein Baujahr ist er denn?
2005, 11 2005. S-Line-Felgen drauf, hat Feinnapper Schwarz innen drin. Ganz geil, hat ein Nokia-Telefon komplett in Freisprecheinrichtung noch drin aus der Zeit. Funktioniert auch. Radio-CD-Konzert. Radiosystem. Der jetzige Besitzer hat den Wagen seit 12 Jahren und das sind so ein paar, ist jetzt 110.000 Kilometer gelaufen, er ist in 12 Jahren 50.000 gefahren damit und hat gerade in den letzten 18 Monaten 8.000 Euro reingesteckt in den Wagen.
Oh, Hammer, okay. Also
ist alles gemacht, Zahnriemen, okay. Spannrolle, Fahrwerk ist neu gebuchst, so die ganzen kleinen Fehlerquellen, die so ist alles gemacht in dem Auto. Das ist einfach reinsetzen, fahren.
Ich weiß noch, wie ich damals, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich damals bei der Fahrvorstellung des neuen SLK damals, R171, 2004, glaube ich, wurde der vorgestellt, 2004, 2005, ja. Und da hatten wir tatsächlich auch zur Vergleichsfahrt damals ein TT dabei. Und gut, ist kein Geheimnis, ich bin jetzt nicht der allergrößte Audi-Fan. Aber als ich das Auto dann gefahren bin, musste ich zugeben, es gibt ein paar Details, die mir in dem Auto extrem gut gefallen. Erstmal, Wenn du dich reinsetzt, ist der innen ja extrem klar. Kaum ein Auto, ehrlich gesagt, hat Mitte der 2000er noch so eine klare Positionierung in Form von Fahrerauto gehabt. Das ist ein Fahrerauto. Alle Funktionen, die du zum sportlich Fahren brauchst, sind da. Alles andere ist nicht sichtbar. Ich glaube, der hat er auch noch die Klappe vom Radio?
Ja, ja.
Genau.
Es war ja auch so. Die Idee war so schlicht wie möglich. Und ist jetzt gerade Jubiläum, der Schreier, der das entworfen hat, ist jetzt 25 Jahre alt, der Entwurf, ne?
Okay, ja, klar. Und dann bin ich losgefahren mit dem Auto und das war nämlich genau auch die Motorisierung und dachte, oh, Hossa, mein lieber Scholli, da geht aber richtig das Ding. Und auf jeden Fall war das damals echt ein Erlebnis, das Auto zu fahren und diese 6-Gang-Schaltung, die funktioniert leider wirklich extrem gut. Also das Auto hat richtig Spaß gemacht, ja. Und du darfst ja nicht vergessen, das war ja eine Zeit, in der wir schon, ja, dann irgendwie zu 80% oder 85% ja nur noch auf Automatik gegangen sind. Und dieses Auto war so, dass du dir mit Schaltung und auch diesem gesamten Fahrzeug, es war sehr, sehr sportlich. Also ein TT, die Variante, die du angesprochen hast, mega. Ich bin auch ein Fan vom älteren mittlerweile. Ich fand das Auto am Anfang, geht mir bei dem Auto genauso wie mit dem Z3 Coupé. Das habe ich am Anfang nicht verstanden und fand das doof. Heute finde ich die einfach super. Und ich finde auch die Form toll. Und ich finde auch das wirklich gut, dass sie diese Art und Weise des TT und die Form so beibehalten haben. Weil so entsteht ein Kult. Der TT ist halt nie geändert worden von wegen, jetzt machen wir immer den TT irgendwie, keine Ahnung, eckig.
Also vollkommen hirnverbrannt Renault, der neue Espace.
Das ist so ein
nach hinten verlängerter Geländewagen, komisch irgendwie.
Ja.
SUV, lang, keine Ahnung. Ja. Und da guckst du auf die Bilder und sagst dir, wie kann man ein Renault Espace, da hat man doch was vor Augen, das ist doch ein bestimmtes Auto, wie kann man das so in die Krütze fahren?
Ja, genau, das ist das, was ich meine,
dass die Identität verändern. Sie können sich direkt einen neuen Namen ausdenken. Was soll die Scheiße denn?
Ja.
Ich habe jetzt die ersten Komplettbilder gesehen, ich bin vollkommen sprachlos. Das ist aber auch noch nicht mal irgendwie, das ist ja auch noch langweilig, das Ding. Das ist noch nicht mal irgendwie ein bisschen futuristisch oder cool. Der hat ja gar nichts. Das könnte auch eine koreanische Erbsenbüchse sein. Weißt du, so ist es wahrscheinlich auch.
Dafür, muss ich sagen, ist eine Sache sehr mit Liebe gemacht und ich wünsche mir das so sehr, vielleicht muss ich da irgendwie mal versuchen, an diejenigen zu geraten, die es bei Mercedes tun. Also, es gibt eine Renault-Seite für Klassiker mittlerweile und zwar nicht nur das, es gibt auch einen Shop, wo es dann, ich hatte dir neulich den Link geschickt, wo es richtig geile Schuhe gibt für den Renault 5, ja, auch nicht billig und limitiert.
Nee, ne? Findest du gut?
Von der Farbgebung her gibt ein Modell, was ich echt cool finde, das mit der Checkered Flag da drauf und so, finde ich ganz cool. Aber was ich sagen will, ist, die Renault-Seite, es gibt eine, wo man die ganzen Klassiker sich angucken kann und dann natürlich auch ein Twingo, aber eben auch die vielen anderen tollen Modelle, die es von Renault gegeben hat. Sehr ähnlich wie bei Citroën, da ist es auch so, die haben auch diese tolle Seite, auch mit, weiß ich nicht, du kannst dir den Motorsound anhören, du kannst dir den Klang der Tür anhören und so weiter, total cool. Boah, sowas, wenn du bedenkst, was für ein Riesenarchiv und was für ein Wahnsinnsfundus Mercedes hat, stell dir vor, es würde so eine Seite von Mercedes geben, die könntest du vollpacken mit Informationen aus dem Konzernarchiv. Die ganzen Autos gibt es noch und man darf ja nicht vergessen, die Klassiker-Szene ist so groß. Mann, ey, warum machen die das nicht? Die müssen doch jemanden damit treffen. Das ist doch einfach, liegt doch nur auf der Hand. Ich meine, es gibt nichts, was annähernd so viel Tradition hat wie die Marke Mercedes-Benz. Und so viele Fahrzeuge und so viele unterschiedliche. Naja, mal gucken. Vielleicht hört ja jemand auf die Stimmen. Trotzdem, was du eben nochmal gesagt hast, der Ferrari-Thema 8.32.
Der Lange-Thema 8.32.
Ja, aber du hast Ferrari gesagt.
Ja,
Der Gag ist eigentlich ja in der Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, es gab das Auto, wo wir eben drüber gesprochen haben, also Lancia Thema 8.32 mit dem Ferrari-Motor. Dann gab es den 500e, der ja den Mythos hat, er wurde nur bei Porsche gebaut, aber es wurde immer erzählt. Nee,
der kam aber viel später.
Ja, er kam viel später, ist ja richtig. Aber es war auch eine Kooperation mit Porsche. Und so ein Auto, und das finde ich halt auch cool, steht ja auch heute im Porsche Museum. Und dann gab es noch ein Auto, was auch so eine, ich sag mal, Symbiose eingegangen ist. Welcher? Fällt er dir ein? Spontan? Kam noch ein Tick, ja, doch, kam eigentlich gleichzeitig mit 500e in der Zeit.
Ein deutsches Auto?
Ja, deutsches Auto.
Sag.
Der Opel Omega. Der Lotus Omega.
Der Lotus Omega.
Ja, der Lotus Omega.
Nee, den Opel Omega auch, den gab es ja mit BMW-Motor. Und zwar
mit
der,
dem Sechszylinder Diesel, ne?
Genau, der Sechszylinder Diesel ist ein BMW-Motor gewesen im Omega.
Stimmt.
Der Lotus Omega, da ist der Corvette ZR1-Motor drin gewesen.
Genau. Eigentlich eine coole Kombination auch, ja. Aber gut, das ist sowieso alles so Nerd-Stoff im Grunde, ne? Aber so ein Auto könnte hier auch mal gut landen. Aber
Lotus Omega?
Ja, so in einem Top-Zustand.
Ja. Klar.
Ja.
Könnte.
Das war aber damals
auch. Ist auch schwer zu verkaufen. Also landläufige Meinung da, wenn man das so liest, das ist kein problemloses Auto.
Nee, glaube ich auch.
Wahrscheinlich hat der, wie es ja oft so ist, vielleicht hat der Motor da zu wenig Platz, vielleicht ist das Kühlsystem nicht groß genug, dann
wer weiß, wie alle anderen Dinge des Fahrzeuges auch konzipiert sind. Man darf ja wirklich nicht vergessen, das Auto war ja dann mit seiner Leistung doch deutlich über allem, was es damals gab. 380 PS.
Nee, es war die schnellste Limousine aus deutscher Produktion, wie er rauskam, und hat da gerade den BMW Alpina B10 Biturbo abgelöst.
Ja, das kann ja keinem deutschen Hersteller gefallen. Ne? Also, dass ein Opel plötzlich so ein Ding bringt, ja, war schon ein Knaller.
Mir gefällt übrigens, aber findest du auch kaum noch so einen
richtigen... Evo 500, ne?
Nee, den finde ich nicht schlecht. Ich finde auch einen Opel Omega 3000 geil.
Ja, so einen frühen
mit
am besten.
Mit Fuchsfelgen.
Ja, so einen frühen am besten in diesem Grau-Silber.
Ja, weißt du? Das kann auch rot sein von mir aus. Ja. Finde ich cool, ehrlich gesagt. Ich gucke ab und zu mal nach. Oh, ich gucke ja im Augenblick wieder. Viele lachen da. Ich habe gestern, wie habe ich denn gestern die Bilder gezeigt? Der war vollkommen entsetzt. Ach, ich war mit Jan im Europeo-Essen. Mhm. Habe ich ihm die Bilder gezeigt. Und das, Jan war ein bisschen entsetzt. Ich finde den Visa Chrono so geil. Mhm. Und vom Visa Chrono, was ich gar nicht wusste, es gab auch eine Schweizer Ausführung mit einem schwarzen und einem roten Streifen. Ich habe gerade, da ist in der Schweiz einer zu verkaufen, in scheinbar wirklich Top-Zustand. Den habe ich angeschrieben. Mal gucken, ob ich eine Antwort kriege.
Okay.
Ich finde Visa Chrono immer noch mega.
Ja, hat ja keiner auf dem Zettel. Also die meisten.
Was ein geiles Auto.
Ja, weil ich weiß halt noch, also echt wirklich, ne? Meine Tante wohnt in Rothenburg, muss man sich vorstellen. Leider ist ihr Mann jetzt gerade letztes Jahr gestorben. Hat ganz lange Zeit einen Bücherladen gehabt, hat sie auch immer noch. Und die haben immer so Kleinstwagen gefahren und die hatten halt so einen Citroën Visa. Und ich muss gestehen, ich habe mich diesem Auto nicht mal auf 10 Meter genähert, weil er mich nie so gar nicht interessiert hat. Das war ein roter, das war in den 80ern.
Haben die einen ganz und frühen Visa gehabt, noch mit der Blech, mit dieser
ich glaube, die
hellen
zwei.
Kunststoffschnauze?
Ja.
Oder ja, hat er schon Kühlergrill gehabt?
Die hatten zwei, Ich meine, die hatten zwei. Und so ein Citroën Visa, der war maximal unsexy damals. Und der war ja auch, diese Standardvariante hatte auch so furchtbar wenig PS, ne? Kann das sein?
34.
Ja, genau. Ja. Oh, 34 PS.
Das ist ein Luxusende gewesen, sozusagen.
Ja.
Aber ein Visa Chrono hat einen 1300er mit Doppelvergasern, der hat
ja, 100 PS. Ja, ist was anderes, ne?
Und klar. Das Ding wiegt 700 Kilo, was denkst du, wie der abgeht?
Ja, keine Frage.
Und das kannst du noch toppen. Es gibt übrigens einen Allradantrieb davon als Rallye-Wagen. Die sind aber richtig teuer. Da war letztens in Frankreich einer zu verkaufen. Da bist du dann bei 60 Mille inzwischen. Ne?
Oh Gott. Ja, um Gottes Willen. Ja, das sind schon spezielle Autos. Aber ich weiß, du stehst ja sowieso auf diese kleinen Rennsemmel.
Ey, Visa Chrono fand ich immer, auch die Sitze sind so geil. Das ist ganz lustig. Der hat ja so Sportsitze, so blau, integral, also die Kopfstütze drin ist. Mhm. Und lustigerweise hat der Beifahrer mehr Seiten halt wie der Fahrer.
Ja, der kann sich auch nicht am Lenkrad festhalten.
Ja, nee, tatsächlich.
Ist das wirklich so?
Der hat höhere Wangen. Der Beifahrersitz ist höher. Sieht erst so aus, als hätte man den Fahrersitz ausgetauscht, wenn du reinguckst.
Also ich finde es extrem nachvollziehbar, wenn man das so erzählt, aber trotzdem irgendwie komisch.
Ein früher Visa hat ja auch so Bediensatelliten und Lupen so mit dem Tacho und so. Das hat der Chrono alles gar nicht.
Nee, der Chrono hat Rundinstrumente. Das
Chrono
ist
hat von Jäger Rundinstrumente, so ein Tableau drin.
Ja. Das ist ja immer so gewesen tatsächlich bei den Citroën, dass so die sportlicheren Modelle hatten dann wieder die herkömmlichen Instrumente. Also die wussten schon, dass ihr Lupentacho jetzt irgendwie nicht so die sportlichste Variante war.
Geht ja nicht, ich kann es nicht so schnell ablesen.
Also ich fand so das damals so.
Von Visa Chrono im Top-Zustand, da könnte ich mich noch drin sehen.
Ja.
Ich bin ja überhaupt nicht frankophil, was Autos angeht, aber fand ich schon immer gut.
Ja.
Am schönsten ist aber die französische und die italienische Ausführung. Die haben ja jeweils passend zu den Länderflaggen Streifen. Und die französische hat ja einen blauen und roten Streifen, die italienische hat einen grünen und roten. Und der grün-rot ist fast der hübscheste von der Farbkombination her.
Okay.
Der deutsche sieht scheiße aus. Der hat so einen gelb-rot-schwarzen Streifen, sieht kacke aus, das Auto.
Ich muss immer lachen, weil bei diesen Autos, also der Chrono wird ja wahrscheinlich vier Radbolzen haben, ne? Gehe ich mal von aus.
Weil der normale
Visa hatte ja immer drei. So. Und ja, ich finde, drei Radbolzen alleine, ich meine, abgesehen davon, dass du da kaum Felgen für kriegst.
Jetzt kommt's, eine Alpine A310 hat am Anfang auch nur drei Bolzen gehabt.
Der 310 sogar?
Ja klar, und zwar diese von Putsch, die hat drei.
Ah ja.
Und zwar, das sind diese dreigeteilte Felge, diese flächige.
Ja.
Das sind drei Bolzenfelgen.
Ah ja, okay, krass. Ja, krass. Ja, Wahnsinn, ne? Wenn man bedenkt, dass das irgendwie so gefühlt nur Kleinwagen hatten und Autos ohne Leistung, ne?
Warum?
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich.
Gibt doch welche mit Zentralverschluss, als Zentralschraube.
Das ist nur eine Schraube. Haben wohl sogar ganz sportliche Autos, ja, was?
So GT3s, RS.
Ich habe übrigens, wo du das gerade sagst, ich habe was ganz Tolles gefunden. Ich hatte mich vorhin nochmal durchgeguckt, dadurch, dass im Porsche-Konfigurator ja kaum möglich ist, jetzt ein neues Auto zu bestellen. Ich habe fast gesagt, 911er wohl sehr stark kontingentiert sind, habe ich einen Gebrauchten gefunden, der zumindest mir sehr, sehr gut gefallen hat, aber ich glaube, dir würde er auch sehr gut gefallen. Es gibt nämlich einen, der fand ich auch
ohne Extras?
Günstig. Naja, keine Ahnung, was der für Extras hat. Das ist auf jeden Fall ein 992 in dunkelblau mit hellem Leder und den fand ich extrem gut. Guck mal an. Schön in dunkelblau.
Und was kostet der?
Und habe ich noch nie gesehen. Guck mal.
Holz.
Ja, das sieht gut aus. Und es sieht gut aus. Ja? Holz im 911er, Leute. Ja. Ich weiß. Die meisten werden jetzt sagen, um Gottes Willen.
Ihr weißt, wie das gemacht ist? Von der Maserung her und von der Mattierung ist es wie bei einem ganz frühen 911er.
Tatsächlich?
Ja, 1965.
Ja, stimmt. So wie die, du hast recht. So ein bisschen wie Palisanderholz.
Ja, ne? Genau. Genauso sieht es in den ganz frühen 11ern aus.
Ja, ich fand den hier echt fair. Also,
Der kostet ja schon so viel wie meiner neu kostet.
Ja, du kriegst aber ja kaum welche.
Und er ist 50.000 Kilometer gelaufen.
Ja, finde ich gut.
124.000 Euro. Mhm. Sag mal,
du weißt aber, dass du, wenn du einen neuen bestellst, jetzt 2 Jahre Lieferzeit hast und es kontingentiert ist. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, ich will einen, dann könnte es sein, dass die sagen, wir haben aber keinen mehr.
Watt?
Ja, nicht Watt. Das ist so. Was denkst du denn, wie Auto kaufen heute ist?
Keine Ahnung.
Du suchst dir aus und holst den ab und bezahlst?
Ja.
Ja, das ist genauso. Das ist nämlich ehrlich. Bei uns geht es einigermaßen.
Ich war im Konfigurator. Na, selbstverständlich gibt es den AMG GT ohne schwarze Scheiben.
Ja,
in allen Varianten, Farben und. Aber auch teuer, ey. Leck mich am Arsch.
Ja, das ist
echt
klar.
Also, mit kleinem Motor schon teuer. Also deutlich über 100.000 Euro. Wo ich mir dann, da habe ich dann gedacht, boah, ne.
Ja, das ist so. Das ist ein AMG GT, ne?
Ja.
Ja, im Moment ist eine spannende Zeit bei uns. Wir sind ja kurz vor VDZ, dem Vertrieb der Zukunft bei Mercedes. Das heißt also, ab 31.05., um genau zu sein, wechseln wir in ein echtes Agentenmodell. Sodass wir als Niederlassung eben auch nur noch in Anführungsstrichen ergänzt sind und viele Dinge, die wir bisher gemacht haben, wie zum Beispiel den Preis, den macht heute dann nur noch der Hersteller. Also Nachlässe oder so, ist nichts mehr, was ich entscheiden muss. Ja, ist ein Beispiel dafür. Du, ob das gut ist oder schlecht ist, das werden wir sicherlich alle sehen. Ich persönlich finde, dass da sehr, sehr viele sehr gute Komponenten bei sind. Und ich muss allerdings auch gestehen, es geht nicht anders, als es gut zu finden. Weil erstens ist es nicht abzuwenden und zweitens habe ich eine Verantwortung für meine Mitarbeiter und vor allem meine Verkäufer. Und die wollen natürlich auch morgen noch irgendwie kraftvoll zubeißen
können. Ich wollte nur wissen, ob es gut ist. Und ich
ja, klar. Ja, nochmal. Also wie es in der Theorie funktioniert, wissen wir jetzt. Und in der Praxis wird es sicherlich so sein, dass...
Aber heißt das denn nicht, dass Agentenmodell, heißt das, die Verkäufer auch weniger verdienen dann?
Das kann man erstmal so nicht sagen, nein. Ja. Also das ist aber auch wirklich, du darfst nicht vergessen, wir haben ja in Deutschland zwei unterschiedliche Arten von Mercedes-Retailern, und zwar einmal den sogenannten Own-Retail, also die Niederlassung, wo ich arbeite, und natürlich den sogenannten Independent-Retail. Ja, wobei Leseberg ist ein schlechtes Beispiel, weil bei Leseberg sitzen Verkäufer der Niederlassung für Neuwagen. Und
echt?
Ja. Und war auch schon immer so. Also, und Trotzdem, der Unterschied ist eben, dass es natürlich im Own Retail ein, ich sag mal, ein Provisionssystem gibt, was anders sein kann als beim Independent Retailer. Entscheidend dabei ist, dass trotzdem aus meiner Sicht kann man weiterhin Autos verkaufen und Geld verdienen als Verkäufer. Trotzdem ist das die größte Veränderung, die meisten Verkäufer in ihrer Laufbahn mitmachen. Und viele haben natürlich ja, so ein bisschen Bammel davor. Ist aber auch normal
bei Geld verdienen. Ich hatte hier unter den Post R5 Turbo verkauft, hatte einer geschrieben, warum ich denn das Bild dann posten würde. Hast du das gelesen?
Ja, das habe ich.
Ja, habe ich drunter geschrieben, ja, Marketing. Ja. Und dann hat er
aber nicht locker gelassen,
haben es ihm zig Leute erklärt. Und einer schrieb dann, in auch ganz komischem Deutsch, dass das man ja ein Auto nicht zu einem Händler bringen würde, dass der noch was daran einstreicht. Also Geld für.
Ja, gut, das ist ja immer.
Ich habe ihm dann geschrieben, weil sein Satzbau so merkwürdig war, ich würde ein M kaufen für ihn, weil ich genug Geld eingestrichen hätte.
Wer übrigens Interesse hat, also dieses Thema, was ich eben gerade angesprochen habe, mal aus der Sicht eines Verkäufers zu begleiten, also sprich jetzt der Übergang in VDZ und auch so teilweise, ja, etwas sarkastisch, aber aus meiner Sicht nett gemacht und auch so, dass man darüber schmunzeln kann, dem empfehle ich das Instagram-Account alltag_im_autohaus. Nette Geschichte, hatte ich dir auch mal geschickt, den Link. Da sind wirklich ganz coole Sachen dabei. Neueste Teil ist das hier, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich mache das kurz mal an, glaube ich, das könnte Kadulki sein. Pass auf, Serviceberater, Doppelpunkt, welche Geräusche macht denn Ihr Auto beim Anlassen? Und dann ist hier so ein Kamel. Ja, also auf jeden Fall ein ganz cooles Account, kann ich nur empfehlen und schaue ich mir ab und zu mal an. Und du hast mir übrigens diese Woche ein fieses Account geschickt, bei dem ich gestehen muss, dass ich es mir komplett durchgeguckt habe und es auch lustig fand. Jens hat mir einen Account geschickt von einem Amerikaner und hat geschrieben, dein Doppelgänger.
Ja.
Und das ist so ein Typ, der auch fürchterlich viele Follower hat da in Amerika und tatsächlich ein interessantes Account hat. Und so gerade in dem Video, das ist im Dunkeln beim Bowlen, und er wirft einen Strike, aber darum geht es nicht bei dem Video, sondern der Typ sieht mir tatsächlich, zumindest mal im Dunkeln, schon ähnlich.
Nö, in einem anderen Video sieht er dir auch ähnlich.
Und weißt du was, worauf ich da noch gekommen bin? Da ist ein Reel dabei mit einem ganz, ganz coolen Lied, das kann ich auch nur empfehlen, weil ich finde, nichts entspannt beim Autofahren so sehr wie Country-Musik. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
keine
da kann
Ahnung,
man drüber lachen. Fand ich sehr, sehr geil. Ich kannte den Interpreten nicht, aber das Lied ist cool. Ronnie Millsap, wahrscheinlich sagen jetzt viele, natürlich kennt man noch. Prisoner of the Highway, kann ich nur empfehlen. Cooles Lied und ist so richtig entspannt beim Autofahren.
Prisoner of the Highway, Gefangener
auf der Autobahn. Das Lied geht auch los mit Diesel-powered. Das ist echt geil. Ja, aber ja, Country ist immer so ein bisschen heile Welt. Ne?
Da kommt es wieder durch, meine Jugend, die ich auf der 1,60 Matratze neben der Tankstelle verbracht habe.
Du meinst mich, ne?
Ja.
Ah ja, okay. Ja, ja du, ich mache da keinen Hehl draus, dass ich so ein bisschen so bin. Das ist schon in Ordnung. Ich versuche mich da gar nicht zu verstellen.
Nee.
Aber hier, thematisch passt das gerade sehr gut. Wir haben ja wieder Post bekommen.
Ja, die neue American Classic habe ich auch im Briefkasten gehabt.
Mega. Also wieder so ein sensationelles Cover aus meiner Sicht.
Wirklich. Das ist Kunst, ne?
Ist es. Abgesehen davon, dass ich sicherlich ist ein 70er Charger nicht das beste Baujahr aus meiner Sicht. Ich bin da eher ein 68er, aber ein 70er müsste Lime Green sein. Super cooles Auto. Und es ist ein sehr ausführlicher Test drin von der Z06 Corvette. Ja, die scheint auch gut gefallen zu haben. Ich glaube, da hat der Lukas eine Menge Spaß gehabt mit dem Auto. Abgesehen davon, dass ich eben auch wieder eine kurze Vorführung für den Besitzer des Buggys quasi gemacht habe von meinem Auto. Und er auch gesagt hat, sowas hat er bei einem amerikanischen Auto halt noch nie gesehen im Innenraum. Also die sind alle immer sehr überrascht von der Innenraumqualität. Das haut wirklich einen raus. Yes, yes, yes. So, Jens, was sagt denn die Uhr?
Lass mal hier Quartett-Roulette spielen.
Ja, dann machen wir das mal. Und weißt du, was wir nehmen? Wir nehmen mal hier so ein Quartett, guck mal.
Super Autos.
Genau.
Geil, Daytona Plexiglas vorne drauf.
Mhm. Herrlich. Herrliches Auto, auch eins meiner Lieblingsautos damals in der Kindheit.
Ich finde ihn als Plexiglas auch mega sexy, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich in Natura, ich glaube, ich habe einmal einen gesehen. Und zwar Lüneburger Kennzeichen in Gelb. Und zwar in der Europapassage im Parkhaus.
Plexi.
Vor
den kenne ich, habe ich auch schon gesehen.
12, 13 Jahren oder so.
Ich habe den gelben hier in Hamburg auch schon gesehen mit Plexi.
Ja, und ich fahre da rein in die Europapassage. Und damals habe ich dann geguckt, was die kosten. Aber wenn du heute guckst, die haben ja in den letzten 10 Jahren explodiert.
Da stand in Padua vor 3 Jahren, es gibt einen Händler, ich glaube, die haben einen Schrottplatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein ganz alter Italiener, der alte Autos nur im originalen patinierten Zustand handelt.
Mhm.
Und der hatte einen 1970er Daytona auf seinem Messestand stehen, komplett original patiniert, mit einem Parkaufkleber, Parkausweis im Runden drin, in die Scheibe geklebt, von Monza 1970.
Boah.
Hey. Ich habe die Bilder noch von dem Auto.
Ui.
Der ganze Wagen war patiniert, der war auch nicht poliert oder so. Ein Traum, ein absoluter Traum in dem Zustand. Der Daytona ist einer der all-time schönsten Ferraris überhaupt. Der hat ja eine Form, das ist ja Wahnsinn, das Auto.
Ist so, ja, weil der.
Echt?
Und als der greift ja Coke Bottle auch auf.
Genau.
Ne?
Der da in Padua stand, war aber kein Plexiglas. Das finde ich noch viel, viel, viel cooler. Also Plexiglas heißt, der Daytona hat eigentlich Klappscheinwerfer, wobei du die siehst. Also in diesem Schlitz zwischen Stoßstange und siehst du die so rausgucken noch. Und der Plexiglas hat anstelle der Klappscheinwerfer, hat er vorne einen durchgehenden Plexiglasstreifen, der in der Mitte schwarz gehalten ist und hat die Doppelscheinwerfer unter Glas. Halt. Das ist schon ziemlich, ziemlich.
Ja.
Das ist so eins der maskulinsten Autos, die ich kenne.
Also ich hab halt die Erinnerung damals wirklich, auch gerade in diesem Quartett hier, das Auto hat auch alles geschlagen. Ne? Also das war halt auch leistungsmäßig, der absolute Hammer.
Klar.
So, mal gucken, was wir heute hier mal ziehen. Noch ein bisschen was von hinten. So. Kann ich mir noch einen anderen haben?
Warum?
Naja. Komm. Erzähl mal.
Sportwagen? Ja, ist ja, ne?
Nee.
Super Autos ist das. Limousine?
Nee.
Hä? Sportwagen, Limousine, Cabriolet? Cabriolet. Italienisch? Deutsch? Amerikanisch? Englisch? Cabriolet, super. Jaguar E-Type? Aston Martin?
Du bist auch so ein Aston. Nee.
Englischer Supersportwagen.
Naja, Supersportwagen steht nicht drauf.
Das heißt Superautos heißt
ja,
das.
Ja, Superautos kann ja alles sein.
Das ist ein Rolls-Royce?
Ja.
Cabriolet?
Ja.
Was ist ein Corniche?
Ja, hier steht Silver Shadow Cabriolet.
Ist richtig. Von der Basis her ist es richtig, ne? Ja, das ist ein Rolls-Royce Corniche 2.
Ja, ganz hübsch eigentlich. In dunkelgrün, beigem Leder. 1971 ist hier auf dem Kennzeichen. RR 1971.
Ja, ist geil, ne?
Ja.
Steht auf einer Messe irgendwo.
Da steht tatsächlich 280.
Wie viel?
280 oder 260?
Ach, so viel hat er nicht gehabt, der hat 195 PS gehabt.
185 Endgeschwindigkeit, 6,2 Liter V8.
Ja, Leistung war ja immer nur mit ausreichend angegeben.
Ja, ist halt so ein, das ist ja so ein typisches, wie soll man sagen, ist so ein Millionärsauto irgendwie.
Du lachst,
sehr elegant.
Mir ist ja eins angeboten worden, also hier im nächsten halben Jahr wird hier auch ein Corniche reinkommen.
Ja?
Cabriolet. Ein schwarz-schwarz, aber ein Corniche 4, der hat dann schon, von außen ist der so oldschool, hat ein bisschen dickere Stoßstangen, hat aber innen drin schon so eine Mittelkonsole mit ein paar Digitalanzeigen und so, ist richtig
geil. Ach was, ja?
Ja, ist richtig cool.
Ja, ich hatte damals bei Mercedes einen Kunden, der hatte so ein Corniche Cabrio auf Sylt stehen. Ja, so ein Auto ist das halt auch, ne?
Ja.
Irgendwie. Vielleicht fährt sowas ja gut, keine Ahnung. Ich glaube nicht mal das. Ich weiß es einfach nicht.
Aber du weißt ja, dass sie auch eine Hydropneumatik haben.
Ja,
ne?
Ja, klar. Ist das was Schönes? Oder hast du genauso viel Pech wie ich? Naja, gut, ist ja kein Pech mit dem Rolls-Royce, ne?
Das ist eigentlich nicht zu erraten.
Okay.
Weil es eine Studie ist.
Okay, ist es eine italienische Studie?
Klar.
Ja, klar?
Ja.
Okay.
Ich gebe dir einen Tipp, vielleicht kommst du drauf, ist, ich glaube, 93 cm hoch.
Ist das dieses Auto, was neulich dann auf einer Messe aufgetaucht ist, letztes Jahr?
Nee, es ist aber in St. Moritz, ist es in St. Moritz gefahren worden.
Ja, das ist das Ding.
Bulldog ist ein Aston Martin.
Ja, warte mal, lass mich kurz überlegen.
So Kupfermetallic.
Ist ein Lamborghini?
Nee.
Ein Ferrari?
Nee, nee, ist der Bertone Stratos.
Ach, der Bertone Stratos? Ah, nee, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, tatsächlich.
Ganz geil, gibt es ein ganz geiles Video, wie das Ding durch St. Moritz fährt.
Warte mal ganz kurz. Stimmt das mit der PS-Zahl und dem Rest?
Ja, Fullwehrmotor drin.
Vier Zylinder, 115 PS?
Natürlich.
Ist übrigens, 1,6 Liter, aber 220 in der Theorie, ne?
Ja, ist doch Quatsch.
Die Form ist natürlich absolut gigantisch. Sieht aber eher aus tatsächlich wie so ein Auto, was es als Matchbox-Auto
ist. Ja, du musst überlegen, das war ja auch irgendwie 1970 oder so. Und avantgardistischer geht es ja kaum noch.
Ja, ja, besonderer geht's nicht. Besonderer geht's nicht. Hast du dir eigentlich mal auf Netflix, habe ich gesehen, gibt es eine Doku über Lamborghini, ne?
Nee, auf Netflix nicht, sondern
musst
du kaufen bei Dings. Ich habe mir den gekauft, ich habe mir den angeguckt, ich bin total entsetzt gewesen.
Ja?
Aber nichts stimmt.
Ernsthaft?
Ja.
Was? Wieso? Kann doch nicht sein.
Doch.
Ja?
Er hat auch in der Kritik, ich glaube, der Enrico Falchetto hat es auch geschrieben in der Kritik.
Okay.
Permanent siehst du Autos, die nicht ins Bild gehören.
Ach so, echt?
Ja.
Ach so, das heißt also, die haben wahrscheinlich eine Handlung gehabt, aber kein Händchen für die Autos.
Ja, wir sind in den Ende der 40er Jahre an einem Straßenrennen. Mhm. Und da fährt ein Mercedes 190 SL mit. Wo soll der denn herkommen? Back to the Future oder was? Ja. So, ne? Und diese ganzen Dinge passen null zusammen, gar nicht.
Okay.
Oder diese...
Ach, das ist ja scheiße. Das ist ja kacke.
Der Enzo Ferrari und er... Weil den guckst
du doch eigentlich nur dann, wenn du eine Leidenschaft dafür hast.
Ja, fahren die ganze Zeit so nebeneinander mit zwei Autos. Das ist so eine Dialogsache.
Ja.
Und der Enzo Ferrari fährt dann irgendwie ein Mondial mit US-Stoßstangen oder so, weißt du? Ja. Das ist alles so... Was das Thema, also diese Redakteure, die da für die Autos zuständig waren, haben überhaupt keine Ahnung gehabt von Autos scheinbar und auch gar keinen Bock, jemanden zu fragen, der Ahnung hat vielleicht.
Ja, weil das ist ja so wichtig.
Ja, aber es passt null zusammen. In der ersten Szene schon, ich so, scheiße, ich habe den Film gekauft. Jetzt guck ich ihn auch. Ich habe da schon keine Lust
mehr. Hat man kein Rückgaberecht, dann?
Nee, ich hatte schon keinen Bock, mir ihn anzugucken eigentlich.
Ich
habe ihn eigentlich deshalb gekauft, weil Emin ihn sehen wollte. Hatte irgendwo Werbung gesehen, lass uns doch den Lamborghini-Film sehen. Und es ist im Groben das Leben von Lamborghini beschrieben. Aber ich bin sprachlos, wie schlecht das recherchiert ist und gemacht ist.
Habe ich aber tatsächlich bei anderen Filmen auch manchmal so gedacht, dass oh Gott, was haben die denn da? Ne? So, was weiß ich, du guckst irgendwie ein Le Mans und siehst dann da irgendwelche Motorblöcke, über denen du sagst, okay, da haben sie jetzt irgendeinen Motorblock genommen, der hingepackt.
Aber wenn du offensichtlich im Jahr 1947 bist. Ja,
klar, und da fährt ein Auto aus
und da fährt ein, ist so ein Stadtrennen und da fuhr ein Porsche 356 Speedster mit und dieser Mercedes 190 SL, wo beide Autos gab es einfach faktisch gar nicht. Mhm, die gab es sieben Jahre später oder acht Jahre später erst. Das heißt, was soll die Scheiße
denn? Ja.
Und das Blöde ist, dann ist es ja auch noch ein Autofilm.
Ja, ja.
Weißt du, wenn es irgendwie nur.
Ich weiß, was du meinst. Das ist was anderes, wenn es was anderes wäre.
Wenn es was anderes wäre, ist immer noch scheiße, aber das ist auch noch ein Autofilm. Also ganz schlecht gemacht.
Ja.
Ganz
im Hintergrund konntest du auch Ben Hur sehen.
Ja, ja, wirklich ganz schlecht gemacht. Echt entsetzlich.
Apropos ganz schlecht gemacht. Wollen wir jetzt aufhören? Willst du nach Hause? Ja? Dann machen wir das.
Na, jetzt Schluss hier.
Also, mach's gut. Ciao.
Bis nächste Woche. Pfingsten. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.